Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast, wo unsere heutige Folge ganz im Zeichen von Der Herr der Ringe steht. Wir wollen heute nämlich mit dem nahenden Start der dritten Staffel Die Ringe der Macht den Status quo des gesamten Fantasy-Franchises auschecken und ein bisschen zu sehen, wo entwickelt sich das denn eigentlich gerade hin? Wobei wir heute unser Netz einfach auch mal schon ein bisschen weiter auswerfen wollen. Also es gibt natürlich einen Podcast, sie alle zu finden und zu knechten und ewig zu binden. Und deshalb wollen wir uns auch nicht nur den Streaming-Bereich anschauen, sondern auch so ein bisschen auf kommende Filme, die natürlich erst im Kino laufen werden, bevor sie in den Stream kommen. Aber einfach um so einen Rundumschlag zu wagen, dachten wir, wir machen das mal zusammen. Und ich bin natürlich eure Streamgestöber-Moderatorin Esther, ausgemachter Herr-der-Ringe-Fan, wie ihr wahrscheinlich seit einiger Zeit schon wisst. Und damit es heute heiß hergeht, wie im Schicksalsberg, habe ich mir gegenüber eine Herr-der-Ringe-Skeptikerin eingeladen, um ein bisschen Feuer hier reinzubringen. Hallo Jenny.
Hallo Esther, ich distanziere mich von dieser Schublade, in die ich hier gesteckt werde.
Hast du nicht vorher deinen Nazgul-Schrei geübt, um hinterm Mikro hier mir ein bisschen Gegenwind zu bieten mit meiner Liebe?
Also ich bin nicht Nerd genug, um den jetzt hier nachzumachen, aber ich hatte mal eine große Liebe zu der Reihe auf jeden Fall.
Okay, das ist doch schon mal ein guter Ausgangspunkt. Wir hoffen, ihr habt auch Lust, uns auf diese Mittelerde-Reise zu begleiten. Okay, Jenny, ich habe dich als fälschlicherweise hier als Skeptikerin angekündigt. Willst du vielleicht mal kurz umreißen, wie denn du generell zu Peter Jacksons Trilogie stehst, was du alles gesehen hast von Herr der Ringe, wo du stehst, wenn du jetzt hier reinkommst?
Also für mich war Die Gefährten eines der schönsten Kinoerlebnisse meines Lebens, vor allem die Lasershow, die damals noch davor lief, wo diese Rauchmaschine zwar funktioniert hat, die quasi Rauch ins Kino geblasen hat, um die Laser dann zu sehen, und die Technomucke lief da so in 99 oder wann das war, oder 2000.
Das Auenland lag bei dir im Nebel.
Ja, genau, aber das Problem war dann, genau, der Abzug hat nicht funktioniert, das heißt, das kommt dann der Prolog und das Kino war noch voll mit diesem Lasershow-Rauch, das UCI damals in Gera. Also die erste Reihe liebe ich. Ich hatte vorher keine Verbindung zu der Vorlage von J.R. Tolkien. Ich habe dann nach dem ersten Film die Bücher gelesen. Ich habe auch den Hobbit gelesen damals. Ich habe alles gelesen, glaube ich, außer jetzt das Silmarillion. So tief bin ich nicht eingestiegen. Und habe auch nicht die Animationsfilme jetzt von Ralph Bakshi zum Beispiel gesehen. Das war jetzt nicht mein Ding. Aber Peter Jackson, diese Filme liebte ich, vor allem der erste ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme. Und bin dann so ein bisschen abgefallen von der Reihe mit den Hobbit-Filmen, damit bin ich nicht mit warm geworden. Und war dann aber doch wieder neugierig auf die Amazon-Serie, die habe ich auch gesehen, insbesondere die zweite Staffel. Da habe ich dann auch eine gewisse Toleranz für entwickelt und mochte es einfach in dieser Welt zu bleiben. So, ich habe auch hier den Rohirrim-Film gesehen, den Anime-Style-Film war ich im Kino natürlich und bin natürlich gespannt, wie es insgesamt weitergeht. Also ich hänge an der Reihe, aber ich bin natürlich nicht so tief im Auenland versunken wie du, auch wenn ich natürlich sagen muss, dass in meinem Kinderzimmer die Karte aus den Büchern, die hatte ich mir damals rausgeholt aus den Büchern und über mein Bett geklebt, damit ich auswendig weiß, was wo in Mittelerde
Sehr
ist
gut.
Natürlich. Also es ist schon eine Liebe da.
Schön, ja. Schön. Aber du hast es nicht mehr heute als Badezimmervorhang, die Mittelerde-Karte.
Noch nicht, aber das ist eine gute Idee eigentlich.
Sieht gut aus, habe ich nämlich in meiner Wohnung. Okay, zurück zum Thema. Schön, dann wissen wir aber, du hast schon ein gewisses Grundinteresse auf jeden Fall und du kennst auch vieles, was man kennen sollte. Bringst also auf jeden Fall mit vielleicht auch so ein paar Fragen, die man nicht als auf Anhieb weiß.
Ich bin Stand-in für den Otto-Normal-Zuschauenden.
Sehr gut, sehr gut.
Während du ja absolute Expertin bist, würde ich einfach mal behaupten, Esther.
Ich hoffe es bei uns in der Redaktion. Ich gebe mir Mühe.
Was ich aber gern wissen würde, wie stehst du denn zu den Hobbit-Filmen? Weil die sind ja insgesamt kontrovers, ob man nun Laie oder Experte im Herr-der-Ringe-Bereich ist.
Also ich hasse sie nicht, der dritte ist nicht gut. Die ersten zwei sind mir nach und nach ein bisschen mehr ans Herz gewachsen, weil da wirklich schöne Passagen auch einfach drin sind mit den Zwergen, wie sie die alle einführen. Und also ich halte generell diesen Bilbo in die Hobbit ist schon der hobbigste Hobbit, der so rumläuft in Peter Jacksons Welt. Also Hut ab für Martin Freeman. Das finde ich ganz toll, dass der den verkörpert hat. Aber ansonsten, ja, ist es auch so, ich habe natürlich auch die ganzen Extended Editions von den Hobbit-Filmen zu Hause. Und in manchen Fällen bringt es was, die Filme etwas zu verbessern, in anderen eher nicht so. Du möchtest einfach nicht den singenden Goblin King sehen in den Tiefen des Nebelgebirges. Das ist eine Erfahrung für sich. Aber ich habe einfach generell eine große Liebe für diese Welt und kann deshalb über manche Fehler auch hinwegsehen, glaube ich.
Und das trifft auch auf die Amazon-Serie zu, oder?
Die Amazon-Serie ist einfach großartig, Jenny.
Wir hatten ja schon, glaube ich, über die erste Staffel mal gesprochen.
Stimmt, das ist schon länger her. Ja. Gut, stürzen wir uns also in das, was da noch auf uns zukommt, nach diesem kurzen Sponsoring-Hinweis.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel von vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Ein kleiner Überblick für euch, was wir vorhaben mit euch. Wir wollen einen ganz, ganz kurzen Überblick geben über das, was schon kam im Herr der Ringe-Universum. Also J.R.R. Tolkien ist natürlich der Ausgangspunkt mit seinen Büchern, aber was kam dann noch für Verfilmungen? Damit ihr wisst, habe ich wirklich alles gesehen? Ist mir noch was durch die Lappen gegangen? Und dann schauen wir natürlich voraus, so auf den Streaming-Bereich zunächst. Da kommt ja diesen November, am 11. November, die dritte Staffel von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und da ist schon viel bekannt. Da wollen wir also ein bisschen schauen, wo wird sich diese Serie in der nächsten Staffel hin entwickeln. Und dann wollen wir tatsächlich im Anschluss daran auch noch auf die aktuell zwei konkreten, vielleicht auch drei in Zukunft noch ein bisschen diffuseren Kinoprojekte werfen, die natürlich auch jetzt zeigen, ein Zeichen setzen. Lange war es ja im Herr der Ringe Kosmos still, jetzt tut sich wieder was, es regt sich etwas. und ob das was Düsteres oder was Hoffnungsvolleres ist, können wir dann hoffentlich am Ende entscheiden. Und deswegen fangen wir doch mal ganz von hinten an und sagen, Der Hobbit wurde 1937 veröffentlicht, ist schon ein bisschen her, bald noch nicht ganz, können wir 100-jähriges Jubiläum feiern. J.R.R. Tolkien hat es als Kinderbuch geschrieben und es dann später ausgebaut mit der Herr der Ringe Trilogie, die eigentlich ein Buch ist. In seinen Augen wurden nur in drei Bänden veröffentlicht und so erschuf er eine Fantasy-Welt, die heute noch hoch im Kurs steht. Und dann wurde sie verfilmt. Und ich glaube, die meisten kennen einfach Peter Jacksons Herr der Ringe Trilogie. Da hat's gezündet. Das war eine tolle Umsetzung. Viele wurden noch bekehrt, zu diesem Kosmos dazuzukommen. Es gab aber tatsächlich vor den Herr der Ringe Filmen, den dreien, auch Zeichentrickfilmen. Einen hast du schon erwähnt. Den von Ralph Bakshi aus dem Jahr 1978. Du hast davon gehört, aber du hast ihn nicht gesehen.
Ja, den kennt man ja vom Hören mindestens so. Also ich bin natürlich mit der Cinema aufgewachsen, die hat meine Filmbildung in den 90er Jahren gefüllt, die Zeitschrift konnte man damals kaufen. Und da wurde das natürlich so als Kontext mitgegeben vor dem Filmstart von Peter Jacksons Trilogie. Und der hat ja auch einen guten Ruf. Nur ist das, glaube ich, eher so ein rumpfartiges Filmgebilde, oder?
Genau, von der Story her. Das ist ja eigentlich nur die Gefährten. Und dann bricht es irgendwo in der Mitte ab. Also er erzählt zumindest in diesem Film Herr der Ringe nicht wirklich zu Ende. Und ist auch noch eine ganz seltsame Mischung von manchmal sehr interessanten Animationsansätzen und dann wieder so, wo du denkst, was ist denn hier passiert? Also würde ich jedem Fan tatsächlich mal ans Herz legen, sich das anzugucken. Das ist schon was Besonderes und kein Wunder, dass das lange so die Verfilmung war, die irgendwie als an erster Stelle stand, weil es halt nicht viel andere gute Sachen gab, bevor dann Peter Jacksons Trilogie kam. Ich habe dann aber irgendwann mich auch mal hingesetzt und mir all die anderen noch existenten Zeichentrickfilme, die es noch so gab, oder auch überhaupt Filme, Serien angeguckt. Und da gibt's eine ganze Menge. Ich kann euch die gerne mal die Liste in die Shownotes packen. Zum Beispiel die erste kam 66, war das, glaube ich. Da wurde eigentlich nur der Stoff irgendwie verfilmt, um die Rechte zu behalten. Das war so ein Move von, wir haben die jetzt gekauft, wir wollen die nicht aufgeben. Und dann ist da was ganz Furchtbares bei rausgekommen, zu Der Hobbit. Und dann gibt's auch diverse, eine schwedische, eine US-amerikanische, noch Zeichentrickproduktion, die irgendwie auch angeknüpft hat an den Bakshi-Film. Und diverse, eine finnische Serie, die habe ich geguckt, ohne irgendwas zu verstehen, aber man kennt ja die Handlung. Oder so ein russisches Rip-Off, was, glaube ich, nicht mal offiziell gesagt hat, dass es zu Herr der Ringe gehört. Also haben wirklich viele dran angeknüpft, und das Einzige, was mir davon wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist von Return of the King, also einem Zeichentrickfilm, der doch noch irgendwie die Erzählung zu Ende geführt hat. Da gibt es so einen Song, der ist irgendwie so Frodo of the Nine Fingers. ein ganz Ohrwurm-mäßiger Song. Aber ich würde tatsächlich sagen, also wer so mega Fan ist, kann sich die mal angucken aus Interesse, aber da ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist da die Crème de la Crème geworden. Insofern ist natürlich sehr gespannt der Blick voraus gewesen, und dann haben wir 2022 die Ringe der Macht bekommen. Die Serie ist auf 5 Staffeln angelegt. Das heißt, wenn sie weiterhin im Zweijahrestakt entsteht, wird sie bis 2030 laufen. Jenny schüttelt den Kopf, freut sich, Vorfreude ist spürbar hier im Studio.
Naja, die Produktionszeiten zwischen den Staffeln sind einfach so absurd.
Ja.
Und die Story ist ja schon relativ komplex, und die Hinweise, die immer gegeben werden, könnte das die Figur sein und so weiter und so fort. Das ist ja nichts, wo man sich so schnell wieder reinschaut. Also ich weiß, dass die Pause zwischen der ersten und der zweiten fand ich persönlich schon ein bisschen schwierig, dann wieder reinzukommen in der zweiten Staffel. Die haben wir dann zu Weihnachten gebinged. Das ging dann immerhin. Aber ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Da die Zuschauenden bei Laune zu halten, und ausgehend von den Aufrufzahlen, dem Niedergang zwischen der ersten und der zweiten Staffel, ist das auch ein reales Problem für Amazon.
Ja, ja.
Weil die Zukunft der Serie ist ja gar nicht mal so sicher.
So gesichert. Man ist immer wieder, also ich zumindest bin immer wieder erleichtert, wenn dann doch die Meldung kommt, übrigens, sie wurde verlängert, ihr kriegt noch eine Staffel von den 5 geplanten, die aber irgendwie halt nicht offiziell bestellt sind, sondern eher so angekündigt als Plan. Und deswegen, ja, freue ich mich immer wieder. Obwohl, die Handlung der Serie an sich kann man ja relativ einfach auf einen Satz runterbrechen. Wir haben Saurons Aufstieg zur Macht, und diverse MittelerdebewohnerInnen wie Galadriel und Co. versuchen das zu verhindern.
Und niemand ist der du denkst, der ist, glaube ich, das Haupterzählmoment in der Serie. Es gibt immer versteckte Identitäten überall.
Das auf jeden Fall. Die Rätselfreude ist groß, diese Serie. Bevor wir da aber noch näher in die dritte Staffel einsteigen, vielleicht noch dann der letzte Film, der jetzt als neuester Beitrag kam. Du hast ihn auch schon erwähnt, Die Schlacht der Rohirrim. Das war ein Anime, der 2024 in die Kinos kam, da ziemlich untergegangen ist und jetzt vor kurzem zu Netflix gekommen ist. Also auch nochmal ein schöner Aufhänger für unseren Podcast, um zu sagen, schaut euch den an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Da habt ihr nochmal einen ganz neuen Ansatz. Für mich war es so ein bisschen eine Hoffnung, Anime kommt als andersartiger Neustart, ist dann aber doch eher enttäuschend für mich ausgefallen, weil er die Schlacht an 3 Fronten irgendwie gescheitert ist, nämlich bei der Vergleichbarkeit war einfach die 2 Türme viel zu ähnlich mit der Schlacht in Helms Klamm, um da irgendwie eine eigenständige Erzählung aufzumachen. Dann der Animationsstil war nicht immer ganz ausgewogen, also man hat manchmal so Zeichentrick und manchmal so ganz unsauber zusammengehende Computersachen, wo man denkt, gerade wenn ihr ein Anime macht, dann muss ich das doch auch als Anime abheben.
Wirkte auf mich, ehrlich gesagt, billig teilweise.
Ja, ja, so. Leider ja. Und dann hat mir auch einfach die Charaktertiefe gefehlt. Also es wurden neue Figuren zwar teilweise eingeführt, aber hat überhaupt keine Beziehung zu denen. Und ich meine, was ist stärker als eine Beziehung zu einem Frodo oder einem Aragorn, wenn du der Herr der Ringe-Trilogie zusiehst?
Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass Rohan, ich weiß, das ist beliebt und alle lieben auch die Schlacht um Helms Klamm. Mhm. Das war nie mein liebster Teil. Mein liebster Teil war immer Hobbits laufen über eine Wiese in Herr der Ringe. Manchmal auch Hobbits laufen über eine steinige Fläche und Hobbits laufen durch den Wald.
Ja.
Das sind meine liebsten Aspekte der ganzen Reihe. So diese Kriegergestalten werden für mich immer interessant, weil du Gestalten drin hast, die keine Krieger sind und die quasi kontrastieren, was da für Krieger rumlaufen.
Ja. Aber ohne Krieger geht's dann halt auch nicht, ne? Wenn du nichts zum Kontrastieren hast.
Ja, aber bei den Rohirrim, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, hast du ja auch die Hauptfigur und so, die sind ja alle irgendwie tief vernetzt in diesem Pferdevolk mit ihren KriegerInnen.
Ja, ja. Ja, da haben dann auch die ganzen, da hat die Serie, also dieser Film auch schon viele Verbindungen, vielleicht zu viele Verbindungen geschlagen, dass man zum Beispiel die Mary und Pippin Darsteller Dominic Monaghan und Billy Boyd als Ork-Sprecher drin hatten. Wer es erkannt hat, hat es erkannt.
Logische Entscheidung.
Oder Miranda Otto, die ja die Eowyn schon gespielt hat in den Filmen, die Erzählerin war. Mit Saruman haben sie noch irgendwie Christopher Lee alte Textzeilen ausgegraben, um ihn zurückzubringen. Also man merkt, sie haben immer diese Anbindung an das Alte und versuchen das in die neuen Filme und Serien reinzubringen. Und da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen, ob das gut oder schlecht ist. Aber bevor wir uns den eigentlichen zukünftigen Projekten jetzt noch widmen, wäre es, glaube ich, am Anfang wichtig, dass wir ein bisschen die Rechte-Situation klären. Was weißt du zu den Rechten von der Herr der Ringe, Jenny? Was kriegst du da so mit am Rande?
Ich habe das ja gegoogelt, also ich weiß jetzt, was die Embracer Group ist und dass man nicht nur beim Tolkien Estate Lizenzrechte kauft oder mietet, keine Ahnung, sondern das ist quasi, man kann den Verkauf von Lizenzrechten kaufen und die verkauft man dann an andere Firmen.
Verrückt, ne?
Das ist da der crazy Shit, der bei Herr der Ringe passiert. Ich finde die Frage grundsätzlich einfach spannend, weil ja die letzten 15 Jahre im Kino und auch im Fernsehen sehr stark von der Universenbildung bestimmt waren. Es gab aber am Ende eigentlich nur ein erfolgreiches Universum, wenn man mal von Star Trek absehen will, nämlich vor allem Marvel. Mhm. So Star Trek, Star Wars, die haben das alle irgendwie probiert mit durchwachsenerem Erfolg. Und man fragt sich ja, warum ist das nicht bei Herr der Ringe so? So, warum?
Das ist eine riesig beliebte Marke.
Warum ist das bei Warner im Kino? Und die machen nur Filme bei Amazon im Netz, aber die dürfen nur Serien machen. Und dann gibt's ja noch die Ankündigung, über die wir sprechen, wo man immer so das Gefühl hat, die haben sich noch eine Fußnote rausgesucht aus den Büchern, die noch nicht verfilmt wurde. Yeah. So, also es wirkt alles so ein bisschen all over the place, Kraut und Rüben, wenn man sich das alles anschaut. Keine eine Vision für das Universum im Filmbereich, im Serienbereich, im Spielebereich, wie das eben bei Star Wars oder dem MCU der Fall ist. Nicht, dass ich das überall will. Beim MCU, da habe ich auch so meine Probleme mit. Aber das ist, glaube ich, für viele außen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, nicht so verständlich, warum das so ist.
Ja, dass zum Beispiel die Kinofilme und die Serie eigentlich völlig unabhängige Projekte sind.
Ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass du die rechte Situation erklärst, weil ich würde das wahrscheinlich falsch machen.
Ich versuche das mal. Unterbrich mich, wenn du irgendwas nicht verstehst. Also du hast die Embracer Group schon erwähnt. Diese schwedische Holdinggesellschaft hat 2022 die Firma Middle Earth Enterprise gekauft. Und das beinhaltet exklusive Rechte für Kinofilme, Videospiele, Brettspiele, Theaterproduktionen, Themeparks und Merchandising. Also schon, was man so gleich mit Herr der Ringe verbindet. Haben sie erworben, dürfen sie machen, haben also die Rechte an Der Hobbit und Der Herr der Ringe, den Büchern, wenn man die als Grundlage nimmt. Demgegenüber, beziehungsweise darunter geordnet, steht Warner Brothers, die berühmten Studios, beziehungsweise deren Tochterfirma New Line Cinema, die man immer schön im Herr der Ringe Vorspann aussieht. Die haben eine weitreichende Lizenz erworben von der Embracer Group. Also die haben die Rechte sich quasi geliehen an Herr der Ringe und Hobbit, um dann im ausschließlich Spielfilme, Kinofilme damit machen zu dürfen. Das steht in deren Vertrag, also keine Videospiele oder irgendwas. Die dürfen sich wirklich nur auf den Filmsektor stürzen. Und da ist dann halt logischerweise Hobbit und Herr der Ringe und die Anhänge vielleicht noch mit drin, aber die dürfen jetzt nichts weiter verleihen oder sich nur daran orientieren. Demgegenüber hat Amazon Studios, also Prime Video, dann 2017 gesagt, wir wollen mal unseren eigenen Weg gehen, haben sich direkt an die Nachlassverwalter der Tolkien Estate gewandt. Und für 250 Millionen US-Dollar mal schlappe, eine Viertelmilliarde, die TV-Rechte erworben. Also die dürfen Serien und Streaming so Sachen machen, aber keine Kinofilme. Und das beinhaltet die Rechte ausschließlich an den Anhängen von Der Herr der Ringe. Also das, was Tolkien da noch so drangehängt hat mit Erklärungen zu diversen Zeitaltern und so, was dann halt den Vorteil hat, da ist dann auch sowas wie zweites Zeitalter stark abgedeckt, war so die Geschichte, wo es hinkommt und natürlich, wo die Ringe der Macht dann letztendlich spielt. Und in der Vergangenheit haben sie dann auch zusätzlich noch, das hat man ab und zu mitbekommen, so gewisse Elemente, ich nenne es mal, dazu gekauft, also sich Sondergenehmigungen erworben, wenn sie jetzt einen bestimmten Namen verwenden wollten, der in den Anhängen selbst nicht erwähnt war, aber vielleicht wichtig war, um was aus dem ersten Zeitalter oder so zu erzählen. was da jetzt nicht konkret abgedeckt war. Genau. Deswegen dürfen von Fall zu Fall Entscheidungen auch ab und zu so ausgelagerte Sachen auftauchen, die es natürlich unnötig kompliziert machen, nachzuvollziehen, welches Recht hier gerade greift. Aber man kann sich merken, Warner Brothers, Kinofilme, Amazon, Serien, TV-Bereich. Und über allem schwebt natürlich die Tolkien Estate, das ist die Nachlassverwaltung. Also die größte Macht hat bei J.R.R. Tolkiens Erbe immer noch seine Familie. Und sein Sohn Christopher Tolkien hatte da immer die Finger am meisten mit im Spiel, bis 2020, da ist er gestorben. Und das hat natürlich auch so ein bisschen das Potenzial geweckt, dass da sich in Zukunft was tun könnte. Aber nach aktuellem Stand ist es tatsächlich so, dass halt wirklich an diesen Werken, die Tolkien alle geschrieben hat, wie zum Beispiel das Silmarillion und so, und vor allem auch an den posthumen Veröffentlichungen wie Nachrichten aus Mittelerde, die Kinderhurins, History of Middle-Earth, das alles bisher streng tabu war. Also das durfte man nicht anfassen. Und das könnte sich ändern, wenn jetzt die anderen nächsten Erben in der Tolkien-Folge halt sagen, ihr könnt das machen, ihr dürft über Herr der Ringe und Hobbit hinausgehen. Aber nach aktuellem Stand war es halt wirklich immer so, diese zwei Hauptwerke haben wir und damit müsst ihr machen, was ihr könnt und ihr dürft euch nicht davon entfernen.
Ja, Christopher war, glaube ich, auch kein Fan von den Filmen.
Tatsächlich mochte der die Peter Jackson-Filme nicht, fand die nicht gut umgesetzt im Gegensatz zu den meisten Menschen auf der Welt. Und das ist natürlich hart, ne? Wenn man sich mit dem Sohn des Schöpfers verscherzt, ist schwierig. Dann
ja, kann man nur, ich weiß nicht, ob man hoffen kann, dass die Nachfahren das Erbe gut weiter beschützen oder, also es kommt wahrscheinlich auf jeden Fan an. Ich höre noch immer diese Nachrichten von irgendwelchen Erben von Stars, die dann ihre Gesichter für KI, generative KI verkaufen, so damit mit dem Gesicht von Star XYZ, der schon seit 20 Jahren tot ist, dann Autowerbespots gedreht werden können. Und so stell ich mir dann immer, ne, der unmittelbare Nachkomme hat vielleicht eine andere Beziehung. Dann kommt die Enkel und die Kindeskinder und so weiter. Und das ist dann die Frage, wie sehr die dann aufweichen, um Geld zu machen.
Ja. Also das ist der Stand. Und mit dieser Info sollten wir im Hinterkopf auf jeden Fall jetzt in das, was kommt, gehen, um zu wissen, wo die herkommen, wie diese Projekte entstanden sind. Und da widmen wir uns doch erstes Mal der dritten Herr der Ringe Staffel. Ich fasse dir mal kurz für dich die Handlung zusammen, Jenny, weil du hast ja gesagt, du erinnerst dich nicht mehr an alles.
Ich weiß, dass da auch wieder jemand, ich glaube sogar fast zwei Personen, sich als Person enthüllt haben, wo wir dachten, die haben doch eine ganz andere Identität.
Wir können gleich drüber reden. Also wir setzen 5 Jahre tatsächlich nach der Schlacht von Eregion an, mit der ja die zweite Staffel geendet hat. Da ist die Elbenschmiede gefallen, Celebrimbor ist tot. Sorry, Spoiler, wenn ihr das hört jetzt. Und Saurons Armeen sind quasi dabei, den ganzen Kontinent zu erobern. Und es gibt nur noch so einzelne Bollwerke, die sich zwischen den dunklen Herrscher und seinen vollständigen Sieg stellen. Wie zum Beispiel das Zwergenreich Khazad-dûm und die Elbenreiche Lindon und Bruchtal. Und Numenor ist sowieso noch so eine vorgelagerte Insel, die macht ihr eigenes Ding. Und die Elbenreiche werden von den drei Elbenringen beschützt, die hatten wir ja schon kennengelernt. Und in Mordor ist jetzt ein neuer Turm entstanden, Barad-dûr, hat man vielleicht schon mal gehört. Da versucht jetzt Sauron Tag und Nacht, was er tun muss, um den einen Ring zu erschaffen, der dann letztendlich der Herr der Ringe bestimmen wird als Handlungselement. Und um dann alle freien Völker endgültig zu unterjochen, müssen sich dann vielleicht die Elben, Zwerge, Menschen und Zauberer irgendwie verbünden, um da was auszurichten. So kann man grob die dritte Staffel zusammenfassen. Da wird natürlich noch viel passieren, wie zum Beispiel, dass die Nazgûl müssen jetzt ihre Ringe erhalten. Da soll es so eine Art Wettbewerb geben, dass sich die Schlimmsten durchsetzen und dann kriegen sie so einen von den neuen Menschenringen. Und es gab auch schon einen Trailer zu sehen vor kurzem, der erste Teaser-Trailer zu Staffel 3. Was ist dir da aufgefallen? Ist dir irgendwas Besonderes in Erinnerung geblieben, als du den angeschaut hast?
Nee. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich die Serie in der ersten Staffel sehr stark mit Farbenpracht und Helligkeit und Sonne und wahrscheinlich vor allem Numenor in Verbindung gebracht habe. So. Und was mir von dem Teaser zur dritten Staffel in Erinnerung geblieben ist, dass alles irgendwie dunkel und schwer jetzt aussieht. Ich nehme mal an, es ist die Schuld von Sauron. Ich weiß es nicht.
Ja, natürlich, jetzt sind wir in einem schwierigen Kapitel von Mittelerde angekommen, wo nicht mehr so gedüste, so freudige Aussichten herrschen. Deswegen werden zum Beispiel auch die Haarfüße jetzt wohl in Staffel 3, ist inzwischen bestätigt, so gut wie gar nicht mehr vorkommen.
Was?
Das heißt, du musst jetzt leider auf deinen Hobbit-Ersatz verzichten. Die haben jetzt auf einmal nichts mehr zu tun, die gehen jetzt erstmal ins Auenland suchen.
Frage.
Ja.
War der Reiz, also jetzt, ich bin traurig über die Haarfüße, aber war der Reiz von der Serie nicht eigentlich dieses Buddy-Movie mit Galadriel und es ist nicht Sauron, aber es ist doch Sauron?
Ja.
So, und die sind die dann einfach getrennt, Was ist der Reiz der Serie dann noch, wenn du keine Entspannung mehr hast mit Haarfüßern? Dein liebstes Buddy-Duo ist getrennt voneinander und ihr haten sich jetzt.
Ja.
Es gibt kein Geheimnis mehr um den vom Himmel gefallenen Herrn.
Der muss sich ja jetzt auch noch entwickeln. Ich glaube, wir können da drüber
sprechen.
Aber
was macht der zum Beispiel, was macht den interessant, wenn er keine Haarfüße hat als Gegenpart?
Der muss jetzt in seine Rolle reinwachsen. Er wird zum Beispiel auf einem Olifanten reiten, ist schon bekannt.
Du hast irgendwie andere Ansprüche als ich an Serien. Also ich stelle, also Elefanten sind meine Lieblingstiere, kann ich ja mal sagen hier. Aber dass der auf einen Olifanten, Elefanten sind, ich habe eine Toleranz für Olifanten, weil Elefanten meine Lieblingstiere sind. Aber dass er darauf reitet, muss ich sagen, ist für mich jetzt kein Reiz.
Ja, das ist tatsächlich auch nicht die spannendste Storyline, die mich erwartet. Ich will halt vor allem sehen, wie die anderen Völker, die noch nicht verführt sind, sich jetzt irgendwie Sauron beugen oder nicht beugen. Da haben wir einerseits die Zwerge. Da wird jetzt viel passieren im Zwergenkönigreich, weil ja gerade Durin den Thron bestiegen hat nach dem Tod seines Vaters, der sich da für den Balrog geopfert hat. Wo jetzt sein Bruder Thrain ankommt und sagt, vielleicht will der auch auf dem Thron Platz nehmen. Und gleichzeitig sind natürlich auch die Zwergenringe im Spiel, die dann halt ihre schlechtesten Charakterzüge noch verschlechtern könnten, die Gier und so, wo die Zwerge dann leider auch nicht gut mitfahren. Wir haben die Nazgul-Findung, da soll es jetzt so eine Vorform geben, die natürlich jetzt noch keine Nazgul, was ja Ringgeister heißt, sind, sondern Nazgnanoll heißen sie, glaube ich. Das sind Ringdiener, wenn man es aus der schwarzen Sprache
aber
übersetzt.
Aber leben die dann noch? Weil ich dachte,
genau, die sind noch am Leben jetzt in diesem ersten Zeitalter. Und da muss er halt jemanden finden, wie zum Beispiel Camul wurde schon enthüllt. Das ist der Ostling, das ist der einzige bekannte Nazgul später, der einen Namen wirklich hat. Da werde ich mal, da sind wir halt gespannt, was passiert, ob jemand von den bekannten Charakteren, die jetzt schon existieren, vielleicht auch ein Nazgul-König wird oder ob das alles Unbekannte sind. Da kann man also noch viel spekulieren und miterleben. Ich finde es schön, dass jetzt Anarion dazukommt. Das ist der Bruder von Isildur, also Elendils zweiter Sohn, der jetzt auch mal gucken, was er treibt. Den kann man noch gar nicht so einschätzen. Der hatte halt bisher immer nur so namentlich seine Erwähnung und jetzt ist er dabei.
Isildur nicht mein Favorite in der Serie, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich mag
sagen.
Den Schauspieler eigentlich, aber sie haben noch nicht so viel mit der Figur angestellt.
Der ist halt auch so weit weg von der Person, die wir aus dem Prolog von Die Gefährten kennen. Ja. Der einfach so ein, also vielleicht würde ein Drei-Tage-Bart helfen, möchte ich damit sagen.
Also dann wird dir wahrscheinlich Anarion gefallen, weil der sieht exakt aus wie so ein Aragorn-Vorfahre. Da gibt es auch schon erstes Bild. Sehr große Erwartung setze ich natürlich auf Celeborn. Das ist Galadriels verschollener Ehemann, mit dem sie eigentlich schon seit dem ersten Zeitalter verheiratet ist. Aber dann haben wir in Staffel 1 erfahren, er ist irgendwie in den Krieg gezogen und nicht wiedergekommen. Und da war immer die Frage, was ist da passiert? Und jetzt holen sie ihn endlich zurück. Und da ist natürlich die spannende Frage, was mit ihm passiert ist.
Das ist der in Die Gefährten neben Cate Blanchett steht und völlig irrelevant
von
ist.
Von Marjon Sockers gespielte da in der Trilogie, aber nicht viel sagt, genau. Und jetzt neu besetzt mit Jamie Campbell-Bauer auf Stranger Things Fame. Wegner wird zum Elben.
Ich glaube, er muss sich gar nicht groß verkleiden.
Ja, und da wird uns auch eine Liebesgeschichte versprochen. Also ich glaube, da kriegst du so ein bisschen deine warmen Gefühle, die dir vielleicht fehlen könnten, wenn du Liebe magst, Jenny.
Ich mag Liebe, aber ich muss sagen, dass bei Galadriel das Schöne war, dass sie eben durch Sauron ein bisschen aufgetaut wurde. So.
Und ich
finde sie immer relativ uninteressant, wenn sie mit anderen Elben agiert, weil die ja alle irgendwie aus dem Eisschrank kommen, außer Elrond.
Er soll allerdings neue Facetten aus ihr herauskitzeln, haben sie auch schon gesagt, um sie nochmal in einem neuen Licht zu zeigen. Und eine Figur, auf die ich meine allermeisten Hoffnung setze, ist ein gewisser neue dazugestoßener Ork namens Marnuk. Der mit Galadriel und Arondir durch Mittelerde ziert. Zudem war noch nicht so viel bekannt, außer dass jetzt immer mehr so Informationen rauskommen. Die Showrunner haben ihn zum Beispiel als Ork with an Arc beschrieben. Also ein Ork mit einem Handlungsbogen, der wirklich ihm einen Charakter gibt, dass er was zu tun hat.
Und die sind so stolz auf ihr Wortspiel.
Ich glaube auch. Und der wird halt als etwas sehr Mysteriöses beschrieben und anscheinend soll der auch ein bisschen lustig sein. Und das bin ich super gespannt drauf, wie halt diese Ork-Elben-Dynamik, die hassen sich ja als Völker, genutzt wird, wenn der jetzt irgendwelche Sachen isst, wo die Elben die Nase rümpfen oder so, weil sie halt unterwegs durch die Lande ziehen müssen.
Vielleicht ist das wie damals bei Gimli und hier
Legolas?
Legolas, nur dass man einen Ork hat und
genau, dass es nochmal so eine Stufe tiefer ist.
Ja.
Und auf den freue ich mich sehr. Also endlich mal wirklich ein Ork, der einen Charakter hat. Und das war in den letzten Staffeln immer schon mal wieder geteased worden. Mensch, jetzt kriegen die Ork mal ein bisschen mehr Profil. Jetzt haben sie Kinder oder jetzt haben sie eigene Wünsche und so. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf Manuk, der vielleicht noch etwas anderes sein könnte. Mal schauen.
Oh Gott.
Aber da gehen wir jetzt nicht so tief ins Detail. In meine Theorien, die lege ich euch mal in die Shownotes, wenn euch das interessiert, was für wilde Theorien ich schon aufgestellt habe zu diesem Manuk. Und ansonsten, ja, gibt's halt viele Kreaturen, die wir irgendwie schon kennen. Also die geflügelten Wesen, im Englischen Fellbeasts, auf denen die Nazgûl später reiten, diese drachenähnlichen Viecher. Olifanten haben wir schon erwähnt. Der Balrog wird jetzt wieder präsenter. Den sieht man im Trailer auch schon mit Sauron kämpfen. Kann sein, dass er den auf seine Seite zieht. Mal gucken, wenn er ihn besiegt oder auch nicht. Ein Adler ist schon mal vorbeigeflattert. Also viele so bekannte Elemente, die jetzt reinkommen und wo man sieht, mal gucken, jetzt haben sie offenbar, ich habe irgendwo eine Überschrift gelesen, wie die Herr der Ringe will jetzt wieder die Fans abholen. So nach dem Motto, hier habt ihr alle Elemente, die ihr schon kennt. Jetzt kommt zurück zur dritten Staffel. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Ja, die dritte Staffel ist ja auch normalerweise ein bisschen zu spät, um Leute wieder zurückzuholen.
Ja, das muss man eigentlich in der zweiten machen. Na, mal gucken. Und genau, viele Kostüme orientieren sich dann halt auch so an dem Look, den man vielleicht schon kennt. Also das erste Gandalf-Bild dachte ich, huch, haben sie jetzt Ian McKellen verjüngt und ihm oder zumindest ihm das Kostüm angezogen, was wir schon kennen. Morgoths Krone, die Sauron trägt in dem ganzen Promomaterial, ist natürlich auch sehr prägnant schon zu sehen gewesen. Und logischerweise wird dann, wenn es 5 Staffeln gibt, alles dann auch in der Schlacht des letzten Bündnisses enden, wo die Herr-der-Ringe-Trilogie anfing. Also der Ring wird abgeschlagen und Sauron wird besiegt. Und das, denke ich mal, also können sie gar nicht anders machen, wird der Endpunkt sein von der Herr-der-Ringe-Serie, die Ringe der Macht.
Ja. Spoiler.
Spoiler zu allem, was ihr schon wahrscheinlich im Kino mit dabei gesehen habt.
Isildur nicht ein Bart.
Genau, ja. Und ja, es sind genug Elemente für mich drin, dass ich sage, ich freue mich schon sehr wieder drauf auf die dritte Staffel. Mal gucken, Saurons neuer Look wurde jetzt auch enthüllt. Der hat ja immer so ein bisschen, ändert sich mal ein bisschen.
Ja, also falls man es noch nicht gemerkt hat, ich bin ein bisschen skeptisch.
Ja.
Weil Halbrand/Sauron ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur aus der Serie. Aber ich weiß nicht, wie interessant er ist, wenn man dann alles über ihn weiß.
Wenn man jetzt ihn nur noch als reinen Bösewicht hat.
Weil Sauron an sich war ja auch nie das Interessanteste an der Herr der Ringe. Das Schöne war ja immer, dass er da nicht so präsent ist, außer im Prolog und als Auge.
Ja.
Ich weiß nicht.
Gut, wir warten einfach mal ab. Aber dann habt ihr jetzt einen kurzen Überblick über die dritte Staffel, was da schon so bekannt ist. Und wir... Sie hören uns dann sicherlich, sage ich mal, im November wieder, wenn dann wirklich was zu sehen war und wir da ausführlicher drüber reden können. Aber habt ihr jetzt eine ungefähre Richtung, wo es hingeht? Damit können wir weitergehen zum nächsten Projekt. Wir haben das mal chronologisch für euch sortiert, damit ihr eure Vorfreude oder auch eure Angst zeitlich sortieren könnt. Das nächste, was ansteht, ist der Gollum-Film oder auch bekannt als The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Nicht zu verwechseln mit dem Fanfilm, der genauso heißt.
Ich habe mich natürlich vorbereitet auf den Podcast und alles gelesen, was ich gefunden habe zu den beiden Filmen, die vor allem zu dem Film, der sicher ist und der andere, der in Entwicklung ist. Und dachte erst, warum gibt's hier eine komplette Synopsis für den Film bei irgendeiner Fandom-Seite? Und dann habe ich gemerkt, 2009. Den gibt's ja noch bei YouTube, ne? Den kann man sich anschauen.
Ja, ja.
Gibt's so eine Remastered-Version von Ende der 2010er Jahre, die ein bisschen schicker aussieht. Und das heißt The Hunt for Gollum.
Kann man sich angucken, ist halt ein Fanfilm, ne? Also der ist anschaubar.
10-20 Minuten
Der Dreh. Und da weiß man jetzt natürlich nicht, ob die Kreativen das gesehen haben und dachten, das können wir doch zu einem ganzen Spielfilm, Kinofilm ausbauen oder ob das einfach ein Thema war, was sich angeboten hat.
Der Titel ist schon ein bisschen verdächtig, oder?
Aber...
Wer huntet denn Gollum in der Hand von Gollum?
Das kannst du erfahren, wenn ich dir von der Handlung erzähle, Jenny.
Tu es.
Das ist nämlich angesiedelt zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe, dieser Film grob. Da hat Gollum also den Ring bereits an Bilbo verloren. Und Gandalf hat schon seinen ersten Verdacht, was für ein Ring das sein könnte. Das war ja lange noch sehr unklar. Und schickt deshalb Aragorn auf die Jagd nach Gollum, um mehr herauszufinden. Wo hat der den Ring her? Was ist das für ein Ding gewesen? Wie ist er da rangekommen? Und gleichzeitig bedroht für uns natürlich, wir wissen das als Fans, die Gefahr, dass Gollum in Saurons Hände fällt und gefoltert wird und vielleicht Auenland und Hobbitze schreit. Und deshalb dann der ganze Zyklus angestoßen wird, der Nazgûl, die dann die Hobbits jagen. Und genau, deshalb ist eigentlich die Hand, diese Jagd im Titel vor allem von Aragorn auszugehen. Ich glaube, Gandalf ist da eher der Anstoßende. Und da wird es dann auch so einen Deep Dive in Gollums eigene Geschichte geben. Andy Serkis hat da, der Regie führt und auch Gollum wieder spielt, zwei verschiedene Dimensionen versprochen, sehr vage. Ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass wir auch in die Vergangenheit reisen und mehr von Prä-Gollum, also Sméagol, zu sehen bekommen. Oder ob das einfach so ein Wechsel ist zwischen, hier habt ihr Gollums Geschichte und hier habt ihr Aragorns Jagdgeschichte und die werden dann verflochten, weil die werden sich ja dann nicht sofort überschneiden. Auf jeden Fall, genau, wissen wir schon, dass von vielen, die wir schon kennen, Leute zurückkehren, wie zum Beispiel Andy Serkis als Gollum, Sméagol, Elijah Wood wird wieder einen Auftritt haben, Ian McKellen, aber natürlich jetzt nicht mehr so wie früher, weil der ist auch schon sehr in die Jahre gekommen, der Herr, der kann da nicht mehr durch Mittelerde viel machen, aber schön, dass er überhaupt noch dabei ist. Lee Pace kehrt zurück, den kennt ihr vielleicht noch als Thranduil, König auf seinem schönen Herbstthron, als die nach Osten gezogen sind. Und ansonsten haben wir auch noch ein paar neue Gesichter dabei, die schon bekannt sind, wie zum Beispiel Jamie Dornan als Streicher. Logischerweise Aragorn, wisst ihr alle Bescheid. Kate Winslet ist dabei, wo ich dachte, huch, Kate Winslet im Herr-der-Ringe-Universum habe ich mir nie vorgestellt.
Aber so offensichtlich. Ja. Sie war schon bei Avatar dabei. In Neuseeland.
Und hat da vielleicht Kontakte geknüpft, yeah. Wer weiß. Anya Taylor-Joy spielt mit als Elbin Seren, eine
auch wieder
Neuschöpfung.
So jemand, wo
typisch
man denkt,
Elbe, oder?
Offensichtlich, genau. Casting.
Ich denke mal, dass die mit Aragorn auf die Jagd gehen wird, damit da noch eine Frauenfigur reinkommt, die auch was zu tun hat. Und dann ist noch Leo Woodall dabei, der war schon früh mit dem Projekt verknüpft. Erst dachte man, wird er jetzt der junge Aragorn, aber nein, er spielt eine Figur namens Hallvard. Wahrscheinlich ein Mensch wird das sein, der da auch mit was zu tun hat. Genau. Und an dich die Frage, Jenny. Dieser Film wird nicht von Peter Jackson inszeniert, sondern von Andy Serkis, der ja schon bei den Herr der Ringe und Hobbit-Filmen die Second Unit geleitet hat und auch eigene Projekte als Regisseur umgesetzt, wie zum Beispiel Solange ich atme, Mowgli, die Legende des Dschungels, Venom 2, Let There Be Carnage und zuletzt der Animationsfilm Aufstand der Tiere, Animal Farm, der sehr schlecht weggekommen ist da in Übersee. Wie stehst du zu Andy Serkis als einem Herr-der-Ringe-Regisseur?
Also ich finde das problematisch.
Ja.
Schon allein, weil es grundsätzlich immer problematisch ist, wenn Leute Double Duty schieben müssen. Das heißt, er muss ja gleichzeitig auch als Schauspielender natürlich mit seinem Mocap-Anzug und so weiter auftreten. Das heißt, er hat schon eine Herausforderung. Er muss diese Hauptrolle spielen. Dann muss er einen richtigen Blockbuster als Regisseur wuppen, so, was auch nicht zu unterschätzen ist. So die Aufgabe, die da kommt, so einen Film auch zu meistern, den er in dieser Größe noch nicht gedreht hat. Natürlich mit den Erwartungen, die das alles mit sich bringt. Der erste richtige Herr-der-Ringe-Film seit hier dem dritten Hobbit-Film. Und das finde ich problematisch schon in sich. Das wäre für jede Person irgendwie schwierig, glaube ich. Das wäre auch für Peter Jackson schwierig, wenn er nicht mehr nur die Cameos spielen würde, sondern die Hauptrolle in seinen Herr der Ringer-Film. Und ganz zu schweigen von dem technischen Aspekt. Und dann kommt eben der Fakt, schaut man, was hat der eigentlich bisher als Regisseur gemacht? Und das strömt, hat nicht so viel Vertrauen aus. Ich meine, Peter Jackson selbst hat ja auch vor dem Herr der Ringe Projekt keine Blockbuster gemacht. Er hatte vor allem Kultfilme, Splatterfilme und dann sein größter Film nach Heavenly Creatures war The Frighteners, ein eher mittelgroßer Film, der auch ein finanzieller Misserfolg war mit Michael J. Fox. So denkt man jetzt auch nicht, ach, der kriegt ja mal 200 Millionen und mach mal. So, aber er hat ja gute Filme gemacht.
Ja, ja.
Alle seine Filme waren gut. So, also das ist ja Braindead, ne? Ist ein guter Film. Ja. Meet the Feebles an sich auch ein guter Film auf seine Weise. Und das kann ich jetzt von den bisherigen Werken von Andy Serkis, die ich gesehen habe, nicht behaupten.
Ja.
Deswegen habe ich da eher Befürchtungen. So. Im Best Case ist er ein Handwerker, der das irgendwie gerade so meistert. Und im Worst Case geht das halt alles komplett in die Hose.
Ja. Und wenn er sich dann noch so Diversitätsbemerkungen leistet, mit denen er zuletzt in die Schlagzeilen geraten ist,
und
hast du
KI.
Das mitbekommen? Genau. dass er irgendwie meint, ja, Tolkien war auch nordisch inspiriert. Der wurde nämlich angesprochen auf seine fehlende Vielfalt in der Besetzung, dass das alles weiße Darstellende sind. Ja, hat er sich vielleicht ein bisschen in die Nesseln gesetzt, könnte man sagen, indem er gesagt hat, ich werde hier keine politisch korrekte Filmversion machen, nur um die Castingboxen abzuhaken. Kann man heute vielleicht nicht mehr sagen. Nichtsdestotrotz, also hinter ihm stehen zumindest auch Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens, die ja auch schon die Herr der Ringe-Trilogie sehr stark mitgeprägt haben. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sie da Einfluss nehmen, das in eine Richtung zu wenden, die sie ja schon selbst vorgegeben haben. Und gleichzeitig ist es, gebe ich auch zu, das Projekt, was mir am meisten Bauchschmerzen bereitet jetzt in Zukunft, auch nicht zuletzt wegen dieser KI-Debatte, die grassiert, denn natürlich wurde jetzt im Vorfeld schon dazu bekannt, dass die stark mit KI arbeiten werden und dass sie das vor allem zur Verjüngung von Schauspielenden einsetzen werden. Also wenn man sich die Handlung anguckt, wir haben einen jungen Aragorn, wir haben einen jüngeren Gandalf, wir haben alle sind jünger, die da so auftreten. Haben sie sich wahrscheinlich gedacht, na, dann lösen wir das einfach damit, dass man da die Falten wegretuschiert von dem Programm. Das macht er schon. Und deshalb rechne ich es eigentlich Viggo Mortensen hoch an, dass er gesagt hat, nee, er kommt nicht zurück.
Viggo ist aber auch, glaube ich, also ich nenne mal bei Vornamen meinen Freund Viggo. Nein, der Mortensen ist aber auch, glaube ich, der mit den krassesten, stärksten Prinzipien von allen in dem Cast, Ursprungscast. War ja schon immer, auch wenn du seine Filme anschaust, der ist ja jetzt auch niemand, der den Blockbustern hinterher rennt.
Das stimmt, ja. Der war ja auch vorher und nachher eigentlich eher ein Indie-Darsteller. Ja. Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Also ich habe noch keinen Film mit KI-Verjüngung oder auch genereller einfach am Computer verjüngten Versionen gesehen, wo ich gesagt habe, da hat es mich nicht gestört, dass das Uncanny Valley da so ein bisschen durchschimmert und man immer dachte, irgendwie sehen die komisch aus. Deswegen weiß ich nicht. Also ich meine, sagt der Herr der Ringe war damals auch wegbereitend in so vielen CGI-Dingen, dass die wirklich gut aussahen, so für so ein Fantasy-Bombast. Aber da weiß ich nicht, was dann dabei rumkommt, ob da einfach alle mit glatten Gesichtern rumlaufen und ich mich die ganze Zeit frage, warum haben sie nicht einfach alle neu besetzt?
Ja, das verstehe ich halt grundsätzlich nicht. Man könnte ja hier den Weg zu was Neuem öffnen, aber im Grunde dadurch, dass sie auch so an Ian McKellen zum Beispiel festhalten, kleben sie ja immer an den alten Filmen auch und eröffnen keine Chancen.
Ja. Also Ian McKellen kann ich mir nur gut vorstellen, der kriegt halt seinen weißen Bart wieder angeklebt und dann.
Der sitzt im tanzenden Pony und sagt, los jetzt, Hunte Gollum.
Wahrscheinlich. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass neuer Aragorn kommt. Also ich glaube auch, Viggo Mortensen ist mein Ein und Alles in Herr der Ringe, mein Aragorn. Aber ich will trotzdem Jamie Dornan auch eine Chance geben, vielleicht sich aus der 50 Shades of Grey Rolle freizuspielen und zu sagen, ey, der kann auch andere Sachen, der Mann, gibt ihm doch mal hier eine neue Rolle. Er war jetzt lange genug in sehr kleinen Rollen nur zu sehen, um dann vielleicht auch mal wieder was Größeres zu machen. Deshalb bin ich gespannt, was er mit der Rolle anstellt, die einfach schon sehr viel gibt, also wie viel Fleisch einem Schauspieler auch liefert. Wenn sie da vielleicht noch zeigen, wie Aragorn Streicher sich entwickelt, dann hin zu dem König, den wir später sehen. Genau, und ja, um wirklich herauszufinden, was uns da erwartet, müssen wir wohl oder übel bis zum 16. Dezember warten. Nächstes Jahr, am 16. Dezember 2027, soll der Film ins Kino kommen, wenn er nicht nochmal verschoben wird. Die Dreharbeiten sind jetzt gerade gestartet. Und mehr als abwarten können wir nicht und Einfluss nehmen gibt's ja nicht.
Eine Frage, überspitzt formulieren. Hast du Gollum nicht langsam auch satt?
Also ich sehe es schon so ein bisschen als Andy Serkis Aushängeschild. Ich finde, er verkörpert die Rolle super, aber er reizt es sehr aus, was er damit macht. Also ja, Gollum war jetzt in allen Trilogien von Herr der Ringe drin. Wir wissen, wer Gollum ist. Ich bin noch nicht überzeugt, dass sie dem was Neues abgewinnen können, nur weil sie ihm jetzt noch ein paar Schlenker mehr geben, wo er durchs Nebelgebirge kriegt. Aber ich hoffe tatsächlich mehr auf die anderen Figuren, die dann mitspielen, dass es mehr um die Jagenden geht als um den Gejagten.
Weil wir haben ja, also das Schöne an der Herr der Ringe Trilogie ist ja und auch den Hobbit-Film, dass man so alle Phasen seiner Entwicklung mitbekommt und dann auch sein Ende. Und das ist ja jetzt wie so ein bisschen das retardierende Moment oder schlimmer noch, man ist wieder da, wo man mal war. Zwischen den beiden Trilogien, man weiß eigentlich alles, wo alles hinführt. Ich frage mich auch, was das Spannungsmoment ist, weil niemand von wird in dem Film den Ring in den Schicksalsberg werfen oder wieder rausholen, keine Ahnung.
Stimmt, worauf kann das eigentlich hinauslaufen? Ja. Dass sie daran scheitern, Gollum rechtzeitig zu schnappen.
Ja, oder dass es dann auf so einem Cliffhanger endet und Frodo kommt ins Bild, so in der Art.
Dass Gandalf endlich weiß, in welche Bibliothek er nachschlagen muss, dass dieser Ring wirklich der böse Ring ist, der eine.
Also das frage ich mich prinzipiell. Ich meine, dann gibt es wieder sowas wie Rogue One, der ja eine ähnliche Herausforderung erzählerisch hat. Das eigentlich das Uninteressanteste zu erzählen zwischen den Trilogien und trotzdem funktioniert es irgendwie.
Ja, stimmt. So.
Aber das war halt auch ein Film, an dem Tony Gilroy beteiligt war, bei dem ich immer mehr Hoffnung setze als Andy Serkis.
Ja, leider ja. Da habe ich leider auch noch nicht den Film, wo ich dir sagen kann, ey, seit ich Animal Farm gesehen habe, glaube ich an Andy Serkis. Nein, leider nicht. Ich habe Animal Farm gesehen und das
ist so schlimm wie...
Ja.
Okay, gut. Weil ich liebe George Orwell-Bücher.
Die Buchvorlage ist ja großartig. Ja. Und ich glaube, in den USA ist er vor allem auch teilweise deswegen gescheitert, weil sie gesagt haben, die Kommunismuskritik ist nicht stark genug. Aber der Film ist auch einfach blöd. Also der hat so süße, knuddelige Tiere, die jetzt noch, und da muss noch ein Hund reingepresst werden, der überhaupt keine Rolle in der Haupthandlung spielt. Und dann, ja, wird alles so verwaschen. Deswegen gucken wir mal. Sorry, Andy. Gehen wir lieber weiter zum nächsten Herr der Ringe-Film, der noch ein wenig später starten wird. Wahrscheinlich, man geht davon aus, gibt noch kein konkretes Datum, 29, also wieder so um 2 Jahre nach dem Gollum-Film. Hat noch keinen Regisseur, hat aber schon einen Drehbuchautor, Jenny. Und der Film heißt The Lord of the Rings, Shadow of the Past. Es ist ein neuer Hobbit-Film und der wurde geschrieben von Stephen Colbert. Und seinem Sohn. Also das ist der Late-Night-Host, den ihr vielleicht aus seiner jetzt inzwischen abgesetzten Talkshow kennt. Jenny, du als alte Late-Night- und Comedy-Begleiterin, wie hast du reagiert, als du davon gehört hast?
Ich dachte, endlich ein Herr der Ringe-Nachricht für mich. Weil Stephen Colbert, der hat ja auch schon der ist mega Fantasy- und insbesondere Tolkien-Fan. Es hat er in seinen früheren Shows wie den Colbert Report und dann die Late Show auch immer wieder bewiesen. Also der steckt so tief drin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er hatte ein Cameo in dem dritten Hobbit-Film. So, also er hat diese Beziehung. Und was mich am meisten schockiert hat, ist, dass er einen Sohn hat, der alt genug ist, um Drehbücher zu schreiben. Aber so ist das.
Und den er auf den Bann gesteckt hat mit seiner
Genau, der heißt Peter McGee, nach der Mutter benannt, der Nachname. Und die beiden haben das quasi gepitcht an Peter Jackson und diese Geschichte, wo das spielt, musst du erklären. Ich habe es bis heute nicht verstanden, außer dass es irgendwas mit Tom Bombadil zu tun hat. Aber das ist tatsächlich was mich neugierig macht. Nicht unbedingt die Story, aber dass da der sich durch äußerst große Kreativität und Subversivität in der Vergangenheit und seine satirische Leistung ausgezeichnet hat, auf einmal eine Herr-der-Ringe-Geschichte gepitcht hat, finde ich interessant. Ja. Das ist was anderes, als wenn du jetzt Andy Serkis hast, wo du schon genau weißt, wie seine Beziehung zu Herr der Ringe und den Figuren aussieht.
Ja.
So.
Ich denke, sein etwas ja auch komödiantischer Hintergrund könnte ihm da auch zugutekommen, weil es eine Hobbit-Geschichte ist. Und Hobbits sind ja die schon lustigsten Geschöpfe, die so in der Mittelerde rumlaufen, wenn man so möchte. Ich kann ja mal kurz was zur Handlung sagen, was schon bekannt ist. Wir befinden uns 14 Jahre nach Frodos Abschied, also nachdem er in dem Eldenboot nach Westen, nach Valinor gesegelt ist. Und da machen sich Sam, Merry und Pippin auf den Weg, um die Schritte ihres ersten Abenteuers nachzuvollziehen. Also die Herr-der-Ringe-Reise Richtung Schicksalsberg. Und währenddessen ist auch Sams Tochter Eleanor unterwegs und die legt ein längst vergrabenes Geheimnis frei, entdeckt es und will herausfinden, warum der Ringkrieg beinahe verloren gewesen wäre, bevor er überhaupt begonnen hat. Ist als Handlungsbeschreibung natürlich jetzt erstmal noch recht wischiwaschi, aber man kann da schon sehr viel von ableiten. Wie zum Beispiel, dass dieser Film eine Rahmenhandlung haben wird und gleichzeitig Sequel und Prequel wahrscheinlich sein. Denn wir haben einerseits die Hobbit-Tochter, die also nach Herr der Ringe unterwegs ist. Das ist eine Fortsetzung von dem, was wir kennen, die da irgendwas hinterher spürt. Und gleichzeitig haben wir die bekannten Hobbits, die in die Vergangenheit zurückspringen, um quasi ein Abenteuer, was ausgelassen wurde, nachzuerzählen. Nämlich konkret die 6 Kapitel werden verfilmt, die Peter Jackson damals weggelassen hat, die direkt da sind, wo die Hobbits aus dem Auenland flüchten. Und bevor sie nach Bree kommen, ins tänzelnde Pony, da sind sie nämlich im alten Wald unterwegs und da passieren verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, dass sie den Elb Gildor treffen und warnen vor den schwarzen Reitern, dass sie beim Bauer Maggot unterkommen, der ja nur so vom Ruf her bekannt ist, das ist der mit den Hunden, der sie da vertreibt aus dem Maisfeld, da hört man nur seine Stimme, der aber dann sich eigentlich als ganz netter Typ erweist und ihnen hilft. Dann gibt's noch einen anderen Hobbit-Freund. Mal gucken, ob sie Fredegar Bolgar mit reinbringen oder nicht. Aber das Bekannteste ist natürlich, oder das Interessanteste, dass sie dann wirklich durch den alten Wald gehen, um den Nazgul zu entkommen und da zum Beispiel von einer Weide verschluckt werden, dem alten Weidenmann, oder von Tom Bombadil gerettet werden, auf ihn und seine Frau Goldbeere treffen, da schon mal so Ringgeheimnisse diskutiert werden und letztendlich dann auch mit den Grabunholden oder Grabwichten konfrontiert werden. Die leben in so Kammern, in so alten Hügelgräbern. Und da muss dann Tom Bombadil nochmal retten kommen. Und die haben wir tatsächlich in Ringe der Macht schon mal ganz kurz gesehen, aber auch eher nur so als hingeworfenes Element. Hier habt ihr diese geisterhaften, gruseligen Gestalten, die so ein bisschen Zombie-Geister sind, wenn man so will. Und das ist natürlich eine ganz klare Anknüpfen von, ihr habt euch jahrelang beschwert, dass Tom Bombadil nicht aufgetaucht ist. Hier habt ihr euren Film. Hast du irgendeine Beziehung zu Tom Bombadil, also als Figur, außer jetzt vielleicht aus Staffel 2, Ringe der Macht?
Also ich habe die Beziehung, dass damals für mich eine Quälerei war, durch das Kapitel zu kommen, wo er vorkommt. Also ich bin nicht so jemand, also ich bin froh, dass Tom Bombadil in dem Gefährt nicht vorkommt. Mhm. Muss natürlich auch sagen, dass ich zuerst den Film gesehen habe und dann das Buch gelesen habe. Das heißt, dadurch ist die Beziehung eingetönt und meine Haltung dazu. Muss aber gleichzeitig sagen, dass das tausendmal interessanter klingt als der Gollum-Film. Mhm. Ich bin jetzt nicht so, dass ich unbedingt Merry und Pippin und so weiter nochmal sehen muss. Also am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn alle einfach mal was Neues erzählen würden und du keine der alten Figuren hast. So, das wäre eigentlich mein Traum. Ebenso analog zu, es muss nicht eine Faschismusgeschichte sein, aber analog zu Andor oder so, dass man einfach was Neues hat. Und dann kommt Ben Mendelsohn rein und das reicht mir eigentlich als Parallele. Aber was mir halt hier wirklich gefällt bei der Geschichte ist, dass das auch in der Welt nach der Rückkehr des Königs spielt, die wir ja bisher im Film und Serien nicht gesehen haben. So, das heißt, da ist irgendwas Neues vielleicht zu entdecken.
Im vierten Zeitalter sind wir da
genau.
angekommen.
Angst natürlich gleichzeitig, dass das nur die Rahmenhandlung ist, wie beim Hobbit. Mhm. Und man dann so ein Bruchstück aus einem Abenteuer sieht, was man schon kennt. Mhm. Aber Potenzial natürlich, dass man dort auch sieht, wie geht denn eigentlich die Welt weiter, wenn der Ring zerstört ist. So. Weil das haben wir ja nicht wirklich. Man hat so ein bisschen diese Zeitraffer mit Aragorn als Menschenkönig und so weiter, aber so dieses unmittelbare Leben nach dem Abenteuer, wie funktioniert die Welt, wenn das Böse nicht mehr so präsent ist, muss ja eigentlich trotzdem noch geben irgendwie. Eine Welt ohne das Böse, lame. So. aber wenn es Sauron nicht mehr geht, was kommt nach Sauron, so in der Art? Das fände ich spannend tatsächlich. Ja. Und wie gesagt, Hobbit-Content bin ich immer dafür.
Ja, der Cast steht natürlich noch nicht fest. Also ich sag mal, Billy Boyd, Dom Monaghan und Sean Astin haben jetzt nicht die größten Karrieren. Die könnten durchaus zurückkommen.
Also
aber
Sean Astin ist der Präsident der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA und damit der wichtigste Mann im Gewerkschaftswesen in den USA.
Ja.
Also der hat eine Karriere, der muss, glaube ich, auch arbeiten. Bei den anderen beiden, da stimme ich dir zu.
Die haben einen Podcast, die würden wahrscheinlich jederzeit zurückkommen, aber kriegen wir dann verjüngte Hobbits? Ich weiß es nicht, wollen wir das?
Nein.
Mal gucken, was sie damit anstellen. Und Elijah Wood hat sowieso gesagt, er würde zu allem Frodo-mäßigen Ja sagen. Insofern.
Elijah Wood hat einfach so eine automatische Unterschrift, die gesetzt wird, wenn ein neuer Vertrag reinkommt zum
genau,
Herr der Ringe.
Genau, wird digital unterschrieben. Also ich bin auch gespannt drauf. Ich war so in der ersten Ankündigung so ein bisschen zwiegespalten, weil ich dachte, man soll ja eigentlich den Fans nicht immer so viel Futter hinwerfen und sich nur nach den Fanwünschen richtet. Und jetzt haben wir quasi einen Superfan, der das Drehbuch schreibt. Aber irgendwie, wenn er sich so gut auskennt, ich meine, auch Peter Jackson haben mal als Herr der Ringe-Fans angefangen. Also bin ich gespannt, was bei rauskommt. Und wir werden es dann hoffentlich noch dieses Jahrzehnt herausfinden, 2029. Um dann deine Träume anzuknüpfen, die du gerade schon erwähnt hast, gibt es auch noch eine ganz neue Entwicklung, die jetzt gerade erst während des Cannes-Film-Markets aufgekommen ist. Nämlich, dass potenzielle weitere Rechtefreigaben am Horizont erscheinen könnten. Also so vage weitere Projekte angedeutet wurden. Bisher hatten wir ja am Anfang erörtert, werden die Rechte gehütet wie ein Drachenschatz, als wenn Smaug da drauf sitzt. aber jetzt ist ja Christopher Tolkien leider verstorben. Und jetzt hat tatsächlich Peter Jackson selbst persönlich bei diesem Markt bekannt gegeben. Ich lese mal das Zitat vor. Warner und wir haben mit den jüngeren Tolkien-Mitgliedern gesprochen, die Teil des Vorstands sind, was die Möglichkeit einer Lizenzierung einiger weiterer Bücher angeht. Es wäre nett, von den Anhängen wegzukommen, um sich an etwas mehr Substanz machen zu können. Also denen ist schon bewusst, dass sie da sich schon etwas im Kreis drehen mit ihren bisherigen Herr der Ringe und Hobbit-Verfilmungen. Und das bedeutet natürlich, dass die Welt hier aufgestoßen werden könnte und in Mittelerde auf einmal ganz neue Geschichten entstehen könnten, die wir noch gar nicht gehört haben oder, weiß ich, nur vielleicht mit Namen mal erwähnt. statt es alles zum dritten Mal wieder zu können. Ich schaue da natürlich vor allem auf das Silmarillion, wo sehr viele Geschichten drin stecken. Tausende Jahre können da abgedeckt werden. Hast du, wenn du an weitere Herr-der-Ringe-Stoffe denkst, schon irgendwas, einen Namen oder sowas im Kopf, was du mal gehört hast oder was du vielleicht selbst dir auch schon mal vorgestellt hast?
Ich glaube, die ganze Geschichte rund um quasi dem Sauron 1.0,
Morgoth, also Morgoth oder Melkor, wie am
genau,
Anfang
die fände ich spannend, weil ich hatte damals so ein, das habe ich jetzt mir wieder gebraucht bestellt, aber aus der Bibliothek damals, als ich in der Schule war, hatte ich mir so ein Die Welt von J.R. Tolkien Buch ausgeliehen, wo quasi die Geschichte von Mittelerde dargestellt wurde und das klang irgendwie faszinierend, soweit es auch so weit weg ist. Und immer so die Frage ist, wer hat eigentlich Sauron zu Sauron gemacht? Natürlich, die wurde für mich in Ringe der Macht nicht hinreichend erzählt bisher, weil da ist er ja eigentlich auch einfach Sauron.
Da geht aber einfach, man hat so angedeutet, dass das erste Herr der Ringe-Zyklus halt von Morgoth vorbei ist und er sich dann als einer der Leutnants oder so aufschwingt zum neuen Hauptbösewicht.
Ja, aber das ist so ähnlich wie bei Game of Thrones oder so. Diese Vorgeschichten, die weit davor spielen, die fände ich interessant.
Ja.
Hast du was?
Ich habe, seit ich dieses Silmarillion gelesen habe, tausend Sachen im Kopf, aber ich halte mich mal an die bekanntesten, die sich auch viele Fans wünschen, wie zum Beispiel die Kinder Hurins, hast du vielleicht schon mal gehört, sind Menschen, also mal nicht immer nur Elben jetzt wie in der Serie, sondern auch so Menschen, die in diesem ersten Zeitalter sehr viel durchmachen mussten, wie zum Beispiel, da gibt's einen Drachen, da gibt's einen Gedächtniszauber, da gibt's Geschwister, die sich unerkannt verlieben. da gibt's sehr viel zu erzählen. Und außerdem schlummert natürlich im ersten Zeitalter noch die perfekte Liebesgeschichte von Beren und Lúthien. Auch vielleicht etwas bekannte Namen, da in Kurzfassung mal, der sterbliche Beren verliebt sich in die Elbenprinzessin Lúthien. Der Vater Thingol hat aber was dagegen. Deshalb stellt er eine unmögliche Aufgabe dem Beren, dass er ein Silmaril aus Morgoths Krone stehlen soll. Also da ist Morgoth noch an der Macht. Und das gelingt dem Paar zusammen, aber mit dramatischen Ausgängen. Und keine Spoiler an dieser Stelle, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, aber vielleicht gibt es auch noch Wölfe und Unterweltgeschichten. Und es ist ja eine groß umspannende Tolkien-Romanze. Also da sehe ich einfach sehr viel Potenzial. Sehe aber natürlich auch, dass so andere Franchises wie Harry Potter, die das auch versucht haben, sich vom Hauptstoff zu entfernen, wenn wir jetzt die fantastischen Tierwesen ansehen, da durchaus auch an ihre Grenzen gestoßen sind, was dann das Zuschauerinteresse mitreißt oder nicht.
Ja, ich frage mich auch, inwiefern man da nicht die schriftstellerische Leistung von J.R.R. Tolkien unterschätzt, so, weil man hat dann natürlich Silmarillion die Geschichten, aber man hat sie ja nicht in der Ausführlichkeit wie in einem Roman mit der Charakterisierung, den Kontext und so weiter. Es erinnert mich so ein bisschen an das, was jetzt mit House of the Dragon passiert, wo
mit dem Geschichtsbuch, wo dann
mit dem Geschichtsbuch, wo die eigentliche Geschichte der Serie, das sind ja nicht mal 100 Seiten oder so. Und dann müssen aber die DrehbuchautorInnen in dem Team der Serie das alles so
Also es gibt schon noch ausgearbeitete Geschichten davon. Ich glaube, das hat dann eher Christopher Tolkien noch weitergeführt. Ja. Da weiß man natürlich auch nicht wieder, wie viel Einfluss dann vom Sohn und vom Vater
Aber es hat ja einen Grund, warum wir alle über den Hobbit und der Herr der Ringe reden als Roman und literarische Leistung.
Ja.
Und nicht über die Geschichten, wo Christopher Tolkien so mitgearbeitet hat.
Ja.
Nichts gegen ihn.
Ja. Nichtsdestotrotz, das stimmt mich tatsächlich etwas hoffnungsvoll, dass es etwas Abwechslung in den Herr der Ringe-Kosmos kommen könnte in sagen wir mal 5 bis 10 Jahren.
Vor allem muss man ja noch bedenken, was ist jetzt mit dem Verkauf von Warner Brothers?
Mhm.
Also ist auch relevant für die Stephen Colbert-Geschichte, weil der hat ja bei Paramount gearbeitet, nämlich bei CBS und wurde dort gefeuert. Unter anderem wahrscheinlich auch wegen seiner Trump-kritischen Show, die er produziert hat. Das war nicht der offizielle Grund. Und wer hat jetzt Warner gekauft? Paramount.
Und wer mag Trump? Paramount?
Ja, wer schleimt sich da ein? David Ellison, der Boss von Paramount und Skydance. Und darüber hinaus, Filmpläne natürlich immer problematisch, wenn das Studio gerade in so einem Prozess ist, wahrscheinlich verkauft zu werden. Also da gibt es ja jetzt so ein paar rechtliche Schwierigkeiten, vor denen sie gerade stehen. Aber muss man vielleicht noch dazu sagen, die Zukunft von Warner ist ja jetzt ein bisschen ungewiss.
Ja, das guter Hinweis auf jeden Fall.
Aber wenn Paramount ein was machen wird, dann Franchises aus melken, bis nichts mehr übrig ist, weil die müssen ja ihre Schulden bezahlen.
Nur ob Colbert das dann machen darf, ob er Fantasy-Eskapismus schreiben darf, wenn kein Trump erwähnt wird. Mal gucken. Okay, kommen wir also zu einem, vielleicht einem kleinen Fazit jetzt am Ende noch, wenn wir auf die Zukunft von Herr der Ringe schauen. Was für Hoffnungen, was für Erwartungen verbindest du damit, wenn du jetzt die nächsten Projekte anschaust, die Zukunft von Mittelerde?
Also ich glaube, einerseits ist das auch was Erfrischendes, dass so ein absolutes erzählerisches Chaos und null Verbindung zwischen irgendwas besteht, außer Nostalgie, die überall, sogar bei Ringe der Macht jetzt offensichtlich eine Rolle spielt. Also es ist ja irgendwie auch schön, dass alles nicht so gestreamlined ist wie im MCU zum Beispiel bei Marvel. Andererseits auch viel Unsicherheit. Also ich glaube, das Verlässlichste für mich ist halt die Ringe der Macht. Und ich werde mir auch für die dritte Staffel, wie alle zwei Jahre es immer passiert, ein kostenloses Probeabo von Amazon Prime besorgen.
Wenn alle Folgen da sind.
Ja.
Da musst du ja immerhin diesmal nur 3 Wochen warten. Weil genau. Vier Folgen zum Start, dann 2 Folgen, dann nochmal 2 Folgen und dann sind wir schon wieder durch.
Genau, also ich werde mir das wieder anschauen, weil obwohl ich Probleme habe, schon allein wegen der Musik bin ich da immer dabei bei der Serie.
Was hast denn du gegen Bear McCreary?
Nein, schon allein wegen der Musik bin ich dabei, habe ich gesagt.
Musik, also, okay, Verzeihung.
Da bin ich dabei und der Vorspann ist halt einfach Bombe so. Gollum-Film super skeptisch, freue ich mich nicht drauf. Der Stephen Colbert-Chef Shadow of the Past, sobald er einen weniger generischen Titel bekommt, freue ich mich noch mehr drauf. Prinzipiell macht er aber neugierig.
Das ist ein Original-Tolkien-Zitat, Jane. Ja. Deshalb haben sie diesen Titel gewählt. Aber ja, verstehe. Ich beobachte auch mit Spannung, wohin sich das entwickelt. Ich habe in letzter Zeit immer so ein bisschen die Angst gehabt, dass da zu viel Nostalgiearbeit geleistet wird, was man halt in der Serie sieht, wo sie sich immer mehr an den Filmen, vielleicht an dem Look orientieren, was die bisherigen Projekte angeht. Aber das lag natürlich auch viel an der Rechte-Situation. Und deshalb hoffe ich einfach, dass die Mittelerde sich da so auch in Zukunft weiterentwickeln kann von dem Bekannten weg und uns dann nochmal frische Ansätze bietet, gerne auch mit frischen Filmemachern, die jetzt nicht schon in der dritten Reihe standen, als der erste Hobbit-Film gedreht wurde.
Oh, das ist der ultimative Circus-Dish.
aber ich bin einfach, weil ich Herr der Ringe-Fan bin, kann ich es mir nicht leisten zu sagen, ich hasse das Franchise, sondern ich sage mir, ich habe Vorfreude, solange mir nicht das Gegenteil bewiesen wurde.
Ich hasse es ja auch nicht und ja. Ich werde Peter Jackson ewig dankbar sein, dass er die ersten 3 Filme gemacht hat.
Auf jeden Fall. Und die kann man ja zum Glück immer wieder gucken. In Kinofassung und in Extended Cut.
Ich habe nie den Extended Cut gesehen, aber seitdem der bei HBO Max quasi mir in den Schoß gefallen ist, liebäugle ich immer damit, die mal
solltest
zu schauen.
Solltest du mal machen. Am Weihnachten mal die Abwechslung, dir die etwas längere Fassung anzugucken, Jenny. Die sind nämlich, zumindest bei den Herr-der-Ringe-Filmen, finde ich die sehr lohnenswert. Vor allem bei Gefährten und 2 Türme, ja.
Gefährten ist ein 10/10 Film bei mir, da bin ich mir nicht sicher.
Ja, das ist natürlich
eine andere Version ertrage.
Die Kinofassung sind das Beste, was man so machen konnte. Da haben viele Leute dran gewirkt, aber ich finde es auch spannend, da einfach so ein paar neue Szenen noch zu kriegen, die dir mehr über die Charaktere einordnen und dir verraten, wie alt Aragorn wirklich ist.
Na endlich!
Gut, danke Jenny, dass du hier warst, um mit mir ein bisschen in Sarumans Kugel zu lesen.
Wie das haben wir ja ein Palantir?
Ja, ja.
Auch ein problematischer Begriff mittlerweile, fürchte ich.
Oh ja, tatsächlich. und wir hoffen natürlich, ihr habt auch Freude daran, ein bisschen hier über Herr der Ringe zu fachsimpeln, was in Zukunft noch kommt. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr vielleicht von den zukünftigen Filmen erwartet oder von der Serie. Oder wenn ihr auch einfach sonst was loswerden wollt zu euren Streaming-Gewohnheiten, dann macht es doch wie Hannah und schickt uns eine Sprachnachricht. Da hat uns nämlich unsere freie Mitarbeitende eine ganz tolle Nachricht dagelassen, die wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen.
Hallo liebes Streamgestöber-Team, hier ist Hannah. Ich schreibe manchmal freiberuflich Texte für Moviepilot, vielleicht habt ihr da auch schon mal einen von mir gelesen. Und ich wollte euch gerne einmal Grüße zukommen lassen und ein kleines Shoutout dalassen für eine Serie, die mich in letzter Zeit richtig gepackt hat. Vielleicht geht's euch nämlich wie mir und ihr habt den Start verpasst. Und zwar rede ich von Half-Man auf HBO Max. Ich weiß, dass Esther dazu auch schon mal eine eigene Episode aufgenommen hat. Die solltet ihr euch auf jeden Fall auch anhören. Ich finde nämlich, diese Serie war definitiv die beste bisher, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich habe den Start komplett verpasst anfangs, aber dann hat sie mich mit ihren 6 Episoden wirklich komplett in den Bann gezogen. Sie vereint nämlich 2 Dinge, die ich richtig gut finde, und zwar Schottland und die 80er. Und dazu kommt dann auch noch eine Beziehung zwischen 2 Männern, die wirklich in gar keine Schublade passt. Die beiden verbindet ein Leben, das sich über 4 Jahrzehnte erstreckt und wirklich geprägt ist von allen Emotionen, die man sich vorstellen kann. Hass, Liebe, Verlangen, Abscheu, Ekel, Neid. Man kriegt wirklich das ganze Paket, und immer wenn man sich denkt, so jetzt haben haben sie aber ihren Höhepunkt erreicht, dann geht's einfach nochmal tiefer oder nochmal höher. Und ja, die hat mich einfach komplett in den Bann gezogen. Ist von dem Macher von Baby Reindeer. Und ich würde jedem empfehlen, der Lust auf eine gute Miniserie hat, die einen kaum zu Atem kommen lässt, sich die auf jeden Fall einmal anzugucken auf HBO Max. Genau, und wenn ihr noch mehr Lust auf Serientakes von mir habt, dann kann ich euch auch einen ganz tollen Podcast empfehlen. Und zwar den Podcast Musst du gucken. Den mache ich zusammen mit meinem besten Freund Thorsten. Und wir gucken uns durch die 50 besten Serien der Empire-Liste. Ganz egal, ob wir die Serie geguckt haben oder nicht, gucken wir uns Woche für Woche von Platz 50 zu 1 immer eine zufällig ausgeloste Episode, die wir dann besprechen. Einfach, um uns mal anzugucken, was die besten Serien dieser Welt so miteinander vereint. Und natürlich, damit wir am Ende die größten Serienexperten auf jeder Party sind. Der Podcast heißt Musst du gucken und ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Genau, wenn ihr Lust habt, hört doch einfach mal rein. Und ansonsten jetzt wieder viel Spaß mit Esther und Max. Liebe Grüße.
Ja, danke, Hanna. Dann natürlich auch viel Erfolg euch mit eurer Serienliebe. Und wir werden natürlich auch weiter Serien- und Herr-der-Ringe-Liebe verbreiten in unseren zukünftigen Streamgestöber-Folgen. Danke, Jenny, dass du hier warst. Und wir hören uns dann schon bald wieder und sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.